Wir haben schon gehört, dass anlässlich des 60-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef I. eine große Sammlung unter dem Motto „Für das Kind“ stattfand. Der Ertrag von 2 Millionen Kronen bildete die Grundlage für den Kaiser-Jubiläumsfonds für Kinderschutz und Jugendfürsorge und sollte die Grundlage für ein monarchieweites Kinderfürsorgewerk werden. Aus diesen Mitteln wurde von Karl Bartstieber und Eduard Tump die Reichsanstalt für Mütter- und Säuglingsfürsorge gebaut und vor 100 Jahren, am 1. Oktober 1915, eröffnet. Der erste Direktor der Kinderklinik Lanz in der späteren war Leopold Moll, bekannt durch die Organisation für Säuglingsfürsorge. Er hat Kriegspatenschaft und Volkspatenschaft ins Leben geführt und sich vor allem um die Stillförderung gekümmert. Erholungsaktionen für bedürftige Kinder wurden im Hochgebirge organisiert, am Meer eine ganz revolutionäre Idee am Beginn des 20. Jahrhunderts. Bekannt waren die Säuglingsschwestern, die in Wien Mollschwestern genannt wurden. Darüber werden Sie später noch hören. Moll war auch der Initiator von 16 Mutterberatungsstellen und 9 Schwangerschaftsfürsorgestellen, wie Andreas Weiß schon erwähnt hat, die später von Julius Tandler ausgebaut und rechtlich abgesichert wurden. Sein Nachfolger hat eine ganz interessante Biografie, August von Reuß. Er wurde 1930 Vorstand der Kinderklinik Graz, wechselte von dort 1934 an die Reichsanstalt für Mütter- und Säuglingsfürsorge, also an die Kinderklinik Lansing nach Wien, war Konsulent im Sozialministerium, weil er sich auf diesem Gebiet besonders gut auskannte. Er hat als erstes an allen Wiener Entbindungsanstalten eine Neugeborenenstation etabliert und gleichzeitig hier auch die fachärztlich geführten Kinderabteilungen hier etabliert. Ein besonderes Verdienst galt der von ihm auch sogenannten prophylaktischen Pädiatrie, ein sehr weitblickendes Konzept. Sein Buch „Die Krankheiten des Neugeborenen“ wurden von Weiß schon erwähnt. Nach ihm kam Olaf Jürgensen als provisorischer Leiter, nämlich als mit der Leitung betrauter Oberarzt, bis er 1956 ärztlicher Leiter des zentralen Kinderheims der Stadt Wien wurde. Auf ihn folgte Primarius Walter Lesegang. Er hatte nach dem Krieg das völlig zerstörte Leopoldstädter Spital als Ruine übernommen, dann die Kinderabteilung des Kaiser-Franz-Joseph-Spitals geführt. Sein besonderes Augenmerk galt damals schon der Nachsorge bei Risikokindern. Der am längsten tätige ärztliche Direktor der Kinderklinik Lansing, nämlich 26 Jahre lang, war Alfred Rosenkranz. Er ist heute schon mehrfach erwähnt worden. Er hat eine hauseigene Röntgenstation und ein kindergerechtes EEG eingerichtet, hat biochemische Untersuchungen im anstaltseigenen Labor der Kinderklinik Lansing etabliert, hat die psychologische Behandlung eingeführt, aber auch die Psychotherapie. Elaine Csiklósy war eine derjenigen, die er zur Psychotherapieausbildung nach Zürich geschickt hat. Und er hat richtungsweisend Spezialambulanzen eingeführt, wie für Diabetes, Kardiologie oder Nephrologie. Ernst Pilz wurde schon erwähnt, der gemeinsam mit Elaine Csiklósy die Risikoambulanz zur Betreuung entwicklungsgestörter Kinder aufgebaut hat. Nun zu einem anderen Aspekt, nämlich der Schädigung von Kindern und vor allem von Früh- und Neugeborenen durch toxische Substanzen, wie zum Beispiel das PVC, das durch seinen toxischen Weichmacher DEHB hier erst wirklich ein Problem macht, aber ohne Weichmacher sind diese Plastikmedikalprodukte nicht einsetzbar. Wir wissen heute, dass DEHB reproduktionstoxisch und kanzerogen ist, und deswegen haben wir in Kenntnis der Hochrisikogruppen für diese toxischen Substanzen bei Verwendung von PVC-haltigen Medikalprodukten, nämlich für Feten, Frühgeborene und Neugeborene, beschlossen, dass wir eine PVC-freie Intensivstation in der Kinderklinik Lansing im Wilhelminenspital anstreben. Sie sehen hier, Pars pro Toto wurden unter wirklich tatkräftiger Mitarbeit der Pflege auch erfasst, welche Produkte PVC-haltig sind. Ich habe hier nur, Sie sehen, das ist die Folie 3 von, ich glaube, 10. Ich habe hier nur dargestellt, dass es damals praktisch in allen Medikalprodukten PVC und somit das toxische DEHB gab. Dann wurden hier grün dargestellt für alle diese Produkte in Kleinarbeit PVC-freie, also ohne DEHB oder andere Phthalate als Weichmacher, PVC-freie Medikalprodukte gesucht und gefunden. Die Arbeit war deswegen so zeitaufwendig und schwierig, weil wenn Sie bei einer Firma angerufen haben und angefragt haben, dann war natürlich alles bestens, alles PVC-frei. Und wenn Sie dann gesagt haben, wir benötigen das für eine Studie, können Sie uns bitte die schriftlichen Unterlagen schicken, dann waren die plötzlich nicht da, dann war der, der das gesagt hat, irgendwo anders. Also man musste hier wirklich ganz, ganz intensiv auf den Punkt gehen und durfte sich hier nicht irgendwie vertrösten lassen. Aber es ist uns gelungen, dass wir hier wirklich die erste PVC-freie Intensivstation in Europa waren. Und das hat auch dann dazu geführt, dass in Brüssel im Europaparlament vor der Beschlussfassung des REACH-Gesetzes, also der Registrierung von chemischen Substanzen, wir dreimal eingeladen waren, unsere Ergebnisse vorzustellen, weil die Industrie einmal vorweg behauptet hat, das ist nicht möglich. Wir haben bewiesen, dass es möglich ist. Schwieriger wird es bei Umweltgiften. Ich nenne hier stellvertretend Dioxine und Furane, die als unerwünschte Nebenprodukte bei Verbrennungsprozessen chlorierter organischer Verbindungen entstehen. Sie können sich alle wahrscheinlich noch an die furchtbare Seveso-Katastrophe im Jahr 1976 erinnern. Das beeinflusst natürlich auch mit den PCBs, mit den polychlorierten Biphenylen, durch Intoxikation der Muttermilch hier das ein Neugeborenes diese Schadstoffe über die Ernährung bekommt. Hier kurz dargestellt nur in einer Folie, die Rückstände in der Frauenmilch haben nach dem gesetzlichen Verbot von PCBs. In einem Zeitraum von 1986 bis 2002 doch deutlich abgenommen. Aber wir lernen daraus, es geht nur mit gesetzlichen Vorgaben und nur mit Zwang, weil alle Firmen absolut gewinnorientiert sind und nur bei ganz klaren Vorgaben mit Strafandrohung bereit sind, hier eine Gewinnminimierung durch eine komplizierte Umstellung im Produktionsprozess zu erleiden. Einen wesentlichen Aspekt möchte ich noch nennen, die Zusammenführung der Kinderklinik Lansing mit den ehemals drei Kinderabteilungen im Wilhelminenspital. Es war dies eine lange Vorbereitungszeit, die ich gemeinsam mit Schwester Johanna Kolwinger, die Ihnen dann noch über die Pflegepunkte berichten wird, durcherlebt habe. Was war der Vorteil? Der Vorteil war, dass wir nicht mehr ein alleinstehendes Spital im 19. Bezirk waren, wo Frühgeborene zum Beispiel aus dem Wilhelminenspital in den 19. Bezirk in die Kinderklinik Lansing gebracht werden mussten, dann zum MR wieder irgendwo anders hin und so ein Medikaltourismus zustande kam, sondern es war wirklich alles in einem Haus jetzt konzentriert. Der primär somatisch gesehene Gesichtspunkt der Neonatologie aus der Jahrhundertwende seinerzeit ist heute einer ganzheitlichen Sicht gewichen mit psychosomatischen und psychotherapeutischen Aspekten. Eine besondere Herausforderung war für uns im Jahr 1999 bei der Übersiedlung, dass ein breites pädiatrisches Spektrum entstand zwischen Neonatologie und Kinderpsychosomatik, vom 500 Gramm Frühgeborenen bis zum psychosomatisch erkrankten jugendlichen Patienten, und das alles in einer Abteilung mit 14 Stationen und 180 Betten integriert. Unser Ziel war es, mit Berücksichtigung der individuellen Tätigkeitsschwerpunkte eine gemeinsame Linie aller Beteiligten zu entwickeln, ein Spirit of the House, und daher auch der Titel In the Spirit of Glancing. Und dieser Spirit sollte für unsere Patienten, die Angehörigen und auch Kollegen aus anderen Fachgebieten erfahrbar und erkennbar sein. Ganz besonders wichtig war und ist die Säuglingspsychosomatik, Stichwort Schreibabys. Hier ist es wirklich unsere Aufgabe, nicht nur als Ärzte und Schwestern, sondern auch als Gesellschaft, alle Mittel zur Verfügung zu stellen, dass Mütter in dieser schwierigen, belastenden Situation Hilfe bekommen, bevor etwas passiert, und nicht erst nachdem etwas passiert, verurteilt zu werden. Ein ganz wesentlicher Punkt ist mir auch die Anorexiebehandlung gewesen, die ich zwar an der Kinderklinik im AKH noch lernen konnte, bevor ich 1990 nach Glanzing kam, aber nur in ganz kurzer Zeit. Es hat sich allerdings in der Entwicklung gezeigt, dass nicht nur Jugendliche und hier wiederum nicht nur Mädchen, sondern auch Burschen Anorexie gefährdet sind, sondern dass heute bereits Kinder Anorexie gefährdet sind. Und so gesehen ist die Strukturierung, dass die Psychosomatik im Wilhelminenspital eine Säuglingspsychosomatik hat, die unbedingt ein eigenständiger Bereich sein muss, aber auch in der psychosomatischen Behandlung von Kindern und von Jugendlichen, die doch altersmäßig sehr unterschiedlich sind, hier eine klare Trennung gezogen wird. Ein weiteres Problem, das immer stärker zunimmt, ist die Drogenabhängigkeit, die bewirkt, dass Mütter, die drogenabhängig sind, intrauterin durch diaplazentare Übertragung, die direkte Toxizität, sei das Kokain, Amphetamin, aber auch Alkohol, ein weit verbreitetes Problem in Europa und gerade auch in Österreich, oder Sedativa, zu einer hohen fetalen Abhängigkeit führen. Intrauteriner Entzug kann zu Fetal Distress führen, der zu Tachy- und Bradykardie, Hypoxie oder sogar Azidose führen kann, bis hin zum intrauterinen Fruchttod. Der mütterliche Entzug kann zu vorzeitigen Wehen mit Abortrisiko führen, also eine Situation, die wirklich bedrohlich ist, und dann postpartal zum neonatalen Abstinenzsyndrom, kurz NAS genannt, führt. Seit 35 Jahren ein eigenständiges Krankheitsbild mit klinischen Symptomen sowohl aus dem zentralnervösen Bereich wie Irritabilität, Tremor, muskulärer Hypertonus, Hyperexzitabilität, aber auch Krampfanfälle. Dann autonome Symptome wie Schwitzen, Fieber, Gähnen, gastrointestinale Syndrome, Durchfall, Erbrechen, aber auch Atemprobleme wie Tachypnoe, Dyspnoe oder Apnoe. Neben der pharmakologischen Therapie, die ich jetzt gar nicht im Detail erwähnen möchte, ist vor allem die non-pharmakologische Therapie wesentlich und wichtig. Stichwort Supportive Care muss sofort nach der Geburt beginnen, reizarme Umgebung, enge räumliche Begrenzung, das sogenannte Swaddling, wenn Kinder in einer Form gewickelt werden, die ihnen Halt gibt, auch das ist heute schon erwähnt worden, oder das Kangarooing, dann entsprechender Ausgleich von Elektrolyt- und Flüssigkeitsdefizienten. Diese non-pharmakologischen Maßnahmen müssen aber wirklich frühzeitig und sofort und konsequent implementiert werden und können die Entzugssymptome mindern. Wenn die Klinik fortschreitet und mit diesen Methoden kein ausreichender Erfolg zu erzielen ist, dann ist hier rechtzeitig auch eine medikamentöse Therapie anzubieten. Ich glaube, ich brauche in diesem Kreis nicht erklären, wie sehr zeitaufwendig und belastend derartige Situationen insbesondere für die Pflege sind. Und hier ist wirklich jede Unterstützung angesagt und notwendig. Professor Stromer sitzt hier, ich bin ihm sehr zu Dank verpflichtet. Er hat jahrelang als Leiter des Volksbildungswerkes, aber auch der Bezirksfestwochen mit uns die Kinderfeste gemacht. Ich weiß nicht, Schwester Johanna, wann wir begonnen haben. Ich glaube, es war 1994 das erste kleine Kinderfest auf der Terrasse vor der Kapelle in Glanzing. Das hat sich dann weiterentwickelt. Hier ein paar Bilder, es war immer ein Freitagabend gegen Ende der Schule, also Ende Juni. Wir hatten wirklich prominente Unterstützung. Sie werden sich sicher noch an den Enrico erinnern. Alle meine Tiere machen heute Musik. Die Eltern waren oft mehr begeistert als die Kinder. Er hat uns wirklich unterstützt, weil er bei der Frage, wie die Bezahlung, wie die Verrechnung ist, gesagt hat, ich bin so teuer, ihr könnt es euch gar nicht mich leisten. Ich mache das, weil mir die Idee gefällt und wahrscheinlich auch, weil er den Franzi Stromer gut gekannt hat. Dasselbe trifft übrigens auch auf Robert Meyer zu, der heute Direktor im Volkstheater ist und mehrfach unentgeltlich bei unseren Volksoper, Entschuldige, hier uns unterstützt hat. Das waren übrigens oben Zwillinge, über deren Entwicklung sich alle, die sie in der Entwicklungsambulanz gesehen haben, auf der Frühgeborenen intensiv bei der Beatmung gesehen haben, über deren Entwicklung wir uns alle sehr gefreut haben. Ich komme zum letzten Punkt. Ich habe eingangs erwähnt, dass wir uns Sorge machen, dass es wieder zu einem Rückschritt der Entwicklung kommt. Moll und Reuss haben richtungsweisend erkannt, wie wichtig die Ausbildung ist von Ärzten und Schwestern und vor allem, wie wichtig die Spezialisierung ist. Und gerade diese Spezialisierung ist so weit fortgeschritten, dass wir heute unmöglich zurück können. Hier eine Übersicht Österreich, Deutschland, Schweiz, Studium 6 Jahre, Sonderfach auch etwa gleich mit 5 Jahren, aber bei den Spezialisierungen, da gibt es wesentliche Unterschiede. Wir haben in Österreich nur 6 sogenannte Additivfachärzte, in Deutschland sind es 7, in der Schweiz sind es 11. In Österreich die 6 Additivfachärzte, Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin, Neuropädiatrie, pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie, dann Hämatologie und Onkologie und schließlich Kardiologie und Pulmonologie. Hier sehen Sie aufgelistet, welche Spezialisierungen es in Deutschland mehr gibt, nämlich 8. Dazu kommt noch die Nephrologie und die Gastroenterologie und Hepatologie. Am weitesten fortgeschritten in dieser spezialisierten Ausbildung ist die Schweiz mit 11 Spezialisierungen. Hier kommt noch die Rheumatologie, die Entwicklungspädiatrie. Sie haben gehört, wir haben eine sehr gute Entwicklungsambulanz, aber das ist ausbildungsmäßig jetzt hier nicht abgesichert wie in der Schweiz. Und ein ganz wichtiges, zunehmendes Gebiet, leider Gottes, die Kindernotfallmedizin, die in der Schweiz auch eine spezielle Zusatzausbildung ist. Welche Risiken gehen wir ein, wenn diese fehlenden Spezialisierungen hier nicht mehr angeboten werden? Und Sie wissen alle, seit 1. Juni 2015 ist die neue Ausbildungsordnung in Kraft getreten und die sieht keine einzige dieser 6 Zusatzfacharztausbildungen vor. In Verhandlung sind Spezialisierungen und da müssen wir dem Vorstand der Kinderklinik Salzburg, Professor Sperdl, als derzeitigen Präsident der Kinderärztegesellschaft und dem Past-Präsidenten Professor Kerbel aus Leoben sehr dankbar sein, weil sie seit Jahren unermüdlich, aber wirklich konsequent einen ganz großen Kampf hier führen, damit wir nicht wieder auf das Niveau von 1915 zurückfallen. Die fehlende Subspezialisierung würde bedeuten eine Benachteiligung von Patienten, aber auch Kollegen im internationalen Vergleich, den Verlust etablierter Strukturen und fachlicher Expertise in den Tertiärzentren, Abwanderung motivierter Kollegen und Kolleginnen, und da sind wir leider Gottes auf einem sehr gefährlichen Weg, denn bereits mehr als ein Drittel der jungen Kolleginnen und Kollegen bleiben nach ihrer Ausbildung nicht in Österreich, weil sie überwiegend in Skandinavien bessere Bedingungen vorfinden, und aus vielen Gesprächen mit derartigen Österreichern, die bereits fix im Ausland etabliert sind, weil sie auch familiäre Beziehungen dort gegründet haben, weiß ich, dass es, wie es immer wieder heißt, nicht nur die wesentlich bessere Bezahlung dort bewirkt, dass man dort lieber arbeitet, sondern es ist vor allem die menschliche Wertschätzung, die jungen Ärztinnen und Ärzten in Skandinavien entgegengebracht wird und die, sage ich einmal salopp, gar nicht so viel kosten würde, wenn wir uns wirklich bemühen würden, diese Momente auch in Österreich und in Wien zu berücksichtigen, um diesen weiteren Brenntrend zu stoppen. Und ich sage das genauso wie Matthias Beck, wir brauchen gute Ärzte auch aus egoistischem Grund, das habe ich immer den Turnusärzten gesagt, wenn sich die gefreut haben, wie viel man an der Kinderklinik Lansing lernt, die Oberärzte sind nicht, alle kommen, wenn man ruft, und dann haben immer alle drauf gewartet, auf meinen Saga, naja, dann gesagt, ich mache das ja nicht nur, weil ich so gern ausbilde, sondern durchaus auch aus egoistischen Gründen, weil wenn ich einmal 80 und krank bin, dann werden Sie die Oberärzte sein und dann möchte ich von gut ausgebildeten Oberärzten behandelt werden. Also diese Abwanderung muss wirklich gestoppt werden und es hilft nichts, wenn von politischer Seite hier schön geredet wird und noch immer vom besten Gesundheitssystem der Welt gesprochen wird, das wir leider Gottes schon lange nicht mehr haben. Was wollen wir also? Wir wollen Spezialisierungen innerhalb der Kinder- und Jugendheilkunde nach dem Modell von Schweiz. Und ich hoffe, es wird Wolfgang Sperl und Reinhold Kerbel gelingen, das gegen alle Widerstände auch durchzusetzen, damit wir wieder eine gute Ausbildung den jungen Kolleginnen und Kollegen bieten können, so wie das Moll und Reuss schon vor 100 Jahren gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.